Guten Morgen, liebe Geschwister, hier vor Ort und an den Übertragungsgeräten. Ich grüße euch herzlich. Liebe Geschwister, wir beginnen heute mit einem neuen Abschnitt im ersten Johannesbrief. Darf ich euch mit einladen, mit mir die Bibel aufzuschlagen, und zwar im ersten Johannesbrief, Kapitel 2. Der neue Abschnitt, den finden wir in den Versen 18 bis 28. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe es heute vergessen, die Technik darüber zu informieren. Ich bin gerade losgelaufen zu Hause, und dann fiel es mir ein, es tut mir leid, dass ihr heute spontan die Bibelstellen an Einblenden suchen müsst. Ich werde euch genug Zeit geben, schnell nachzuschlagen. Genau. Die Verse 18 bis 28, das ist ein neuer Abschnitt, das ist der vierte Test, den wir hier haben in diesem Brief. Und ein Test, der uns den Kindern Gottes die Gewissheit und der Teilhabe am ewigen Leben und somit eine herrliche Freude schenken soll. Ich möchte euch gerne diese 10 Verse vorlesen. Ich möchte sie gerne jetzt am Stück euch vorlesen oder mit euch sie gemeinsam lesen, auch wenn wir heute natürlich nicht alle Verse behandeln werden. Heute möchte ich so eine Hinführung, eine Vorbereitung für diesen Test tun, so wie ich auch bei den anderen Tests euch vorbereitet habe, damit wir auch diesen Test gut machen können. So möchte ich auch heute euch hineinnehmen und sagen, um was geht es hier in den Versen? Was ist die Botschaft? Worin werden wir da getestet? Lass uns lesen. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, ab Vers 18. Kinder, es ist die letzte Stunde, und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Von uns aus sind sie ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber sie blieben nicht, damit sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und habt alles Wissen. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr die Wahrheit kennt und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Wer ist der Lügner, wenn nicht der leugnet, dass Jesus Christus ist? Der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Ihr, was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet ihr auch in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Und dies ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Dies habe ich euch im Hinblick auf die geschrieben, die euch verführen. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre. Sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist auch wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt bei seiner Ankunft. Ich möchte beten. Diese Freimütigkeit und Weisheit bei der Verkündigung deines Wortes bete ich, Jesus Christus. Herr, wir wollen uns auf dein Reden vorbereiten, unsere Herzen dafür öffnen, all das Störende beiseite legen. Jesus Christus, wir haben alle eine Prägung, wir haben alle ein Verständnis, wir haben alle eine Biografie, eine Erfahrung, und niemand kommt neutral zu deinem Wort, niemand liest es neutral, sondern mit all dem, was wir erlebt haben, erleben und fühlen, Herr, lesen wir auch dein Wort, und manchmal ist das auch ein Hindernis für uns. Und so bitte ich, Herr, dass alles, was heute stört und das alles, was dazu beiträgt, dass wir Dinge hineinlegen und nicht aus deinem Wort heben, Herr, dass du selbst durch deinen Geist uns heute lehrst, uns das aufzeigst und uns ganz nah bei deinem Wort hältst. Rede zu unseren Herzen, rede zu jedem Einzelnen. Herr, schenke wirklich ein offenes Ohr und gib mir die richtige Rede, dein Wort zu verkündigen, Jesus, und dich zu bekennen. In deinem Namen darf und will ich's beten. Amen. Liebe Geschwister, 3 Tests haben wir bis jetzt in diesem wunderbaren Brief gemacht. Und ich hoffe und bete wirklich inständig, dass diese 3 Tests dazu beigetragen haben, dass du deiner Kindschaft und Teilhabe am ewigen Leben sicher bist, dass das dazu beigetragen hat, dass das in dir wirklich Gewissheit geschaffen hat und du so eine herrliche, völlige, vollkommene Freude in deinem Herzen hast, weil du sagst, ja, bis jetzt in allen und den drei Tests, die wir miteinander aus diesem Wort angeschaut haben, das hat mir gezeigt, ich bin ein Kind Gottes. Ich hoffe wirklich so, dass das dazu beigetragen hat. Wenn nicht, und wenn, dann hoffe ich genauso und bete genauso, dass es zumindest in dir die Sehnsucht geweckt hat, diese Gewissheit zu haben. Dass es in dir dieses Begehren danach geweckt hat, diese Gewissheit zu haben und somit eben diese völlige Freude zu erfahren. Welche drei Tests waren das? Welche drei Tests haben wir miteinander schon hier in der Gemeinde geschrieben und ihr hoffe mit zu Hause? Der erste Test war der Sündentest. Ein Kind Gottes, ein Kind hat bestimmt gerade am Regler gedreht. Ein Kind Gottes erkennt man darin, dass er seine Sündhaftigkeit erkennt, dass er seine Sündhaftigkeit bekennt, also wirklich ein Kind gewesen, nicht der Willi. Er ist ein Kind Gottes, ja. Entschuldigung. Konzentrieren wir uns. Also, ein Kind Gottes erkennt man darin, dass er seine Sündhaftigkeit erkennt. Er bekennt diese vor dem Herrn. Er sagt, er gibt Gott recht, dass er so einer ist. Und er erkennt seinen Erlöser und seinen Beistand im Himmel beim Vater. Das ist ein Kind Gottes. Das ist der erste Test. Wenn du also deine Sünden erkannt, deine Sünden bekannt und Jesus Christus als dein Erlöser und deinen Beistand erkannt hast, dann hast du diesen ersten Test bestanden. Das ist der erste Test. Der zweite Test war ein Gehorsamstest. Bei diesem Test geht es darum, zu zeigen, dass ein Kind Gottes erkennt, oder man erkennt ein Kind Gottes, dass er wirklich Jesus Christus erkannt hat, wenn er ihn liebt. Und wenn er ihn liebt, beziehungsweise wenn er ihm nachfolgt. Wenn er das tut, was Jesus gesagt hat. Also der Gehorsamstest ist der Test, wenn jemand sagt, ja, ich habe Jesus Christus als meinen Erlöser und Beistand erkannt. Wenn jemand das behauptet, dann erkennt man, ob es wirklich erkannt hat und angenommen hat, Jesus, dass er das tut, was Jesus sagt. Das ist Gehorsam. Er liebt Jesus, er kennt Jesus, er folgt Jesus nach. Und er tut das, was Jesus sagt. Und was hat Jesus gesagt? Liebt einander. Liebt die Geschwister, liebt die, die ich geliebt habe. Also wenn du zeigen willst, oder man erkennt wirklich jemanden, der Jesus liebt, daran, ob er einen anderen liebt. Und zwar nämlich dem, für den Jesus ebenfalls gestorben ist. Das ist ein Gehorsamstest. Das ist der zweite Test. Der dritte Test ist ein Liebestest. Auch wenn schon beim ersten Test viel von der Liebe die Rede war, jetzt kommt eigentlich der wahre Liebestest. Und dieser dritte Liebestest ist der, dass man ein Kind Gottes nicht nur daran erkennt, was oder wen er liebt, sondern eben was oder wen er nicht liebt. Ein Kind Gottes erkennt man daran, dass er nämlich die Welt und das, was in der Welt ist, nicht liebt. Also nicht nur die Liebe zu Christus und den Seinen ist ein Erkennungszeichen der Kinder Gottes, sondern genauso eben nicht die Liebe zur Welt und zu dem, was in der Welt ist. Auch daran erkennt man ein Kind Gottes. Das waren diese drei Tests, die dazu beitragen sollten, dass wir die Gewissheit der Kindschaft Gottes haben. Der vierte Test ist ein weiterer Test, die Verse habe ich gerade mit euch gelesen, auch bewusst am Stück, der dazu beitragen soll, dass eben diese Gewissheit weiter fester wird und dass die Kinder Gottes offenbar werden. Dass auch in uns offenbart wird, wer ein Kind Gottes ist, aber nicht nur wer es ist, sondern im Gegenteil auch, wer es nicht ist. Das sind viele, die bekennen, aber nicht wirklich sind. Und dieser vierte Test macht das deutlich. Es schenkt den Kindern Gottes Gewissheit, offenbart aber, wer kein Kind Gottes ist. Um was geht's also bei diesem Test? Was ist die Botschaft oder was ist das Thema dieses Tests? Ich weiß nicht, wie es gerade bei euch so innerlich war, als ich die Verse gelesen habe, ihr es in eurer eigenen Bibel verfolgt habt oder damit an der Wand gelesen habt. Was ist das Erste, was uns meistens auffällt? Worauf wird unser Blick gerichtet? Was ist die Neugier, die dann geweckt wird? Was interessiert uns sofort? Es taucht dieser berühmte Antichrist auf, oder? Und dann stellt sich sofort die Frage, was ist das, wer ist das und alles. Und dann dreht sich die ganze Thematik und unsere innere Neugier ist da sehr schnell geweckt. Unsere Aufmerksamkeit ist sehr schnell bei dem Antichrist, der hier angesprochen wird. Liebe Geschwister, wir sind mitten in der Argumentation oder in dem Hirtendienst des Apostels, der uns zeigen möchte, ihr gehört zu Christus, ihr seid Kinder Gottes. Er will, dass wir Freude haben, er will, dass wir Gewissheit haben. Und dann sagt er, ach übrigens, so mittendrin, ich hätte euch gerne noch etwas erzählt über den Antichristen. Er schreit nicht in diesem tiefen Anliegen und zwischendurch sagt er, oh, bevor ich es vergesse, vielleicht vergesse ich es am Ende, sage ich euch etwas, ja, da wird irgendwann mal ein Herr Bösewicht kommen, eine sehr teuflische Person und der sehr unheimlich und der wird ganz viele schlimme Dinge tun, vor ihm muss man sich wirklich fürchten, aber kein Problem, weil die Gemeinde wird ja nicht mehr da sein, die wird ja entrückt sein und wir werden ja ihn ja gar nicht erleben. Aber übrigens, lass uns zurückkehren zu unserem Thema. Das ist nicht das Anliegen. Wenn Johannes hier schreibt und auf einmal der Antichrist hier auftaucht, zumindest die Bezeichnung des Antichrist, dann müssen wir uns fragen, warum. Er schreibt nicht diese Verse über etwas, was später sein wird, was die Gemeinde bzw. die Gemeinde eigentlich nicht vielleicht oder doch erfahren wird, das ist nicht das Thema. Hier, ich sage euch schon mal, hier geht es nicht um den Antichristen. Und wer vielleicht jetzt beim Lesen gerade, oh, vielleicht lerne ich heute endlich was über den Antichristen, das wird nicht mein Thema sein. Wir werden darüber sprechen, auch was Johannes damit meint, aber das ist jetzt keine Predigt über die Endzeit, über die Apokalyptik. Nicht in der Weise, wie es man vielleicht erwartet und wie es man vielleicht denkt, dass es so ist. Das ist nicht die Botschaft. Hier geht es nicht um den Herrn Bösewicht, der später kommen wird, diese ganz schlimme Person, wer auch immer er sein sollte. Das ist nicht das Thema. Sondern in welchem Kontext, warum spricht Johannes darüber, warum taucht das überhaupt hier auf? Und an dieser Stelle schon mal der erste Hinweis zum Nachdenken. Liebe Geschwister, wir finden in der Bibel an dieser Stelle, in diesen Versen, zum ersten Mal überhaupt in der Bibel diesen Namen Antichrist. Das heißt nicht, dass die Bibel nicht vorher von der Thematik gesprochen hat, nicht, dass die Bibel vorher schon von dem Wesen gesprochen hat, des Antichrist oder der vielen, sondern dieser Name Antichrist taucht eigentlich nur hier auf, zum ersten Mal. Übrigens kennt nicht nur die Gemeinde, sondern die ganze Welt, oder? Irgendwie ist Antichrist bei allen bekannt, ja, das steht. Interessanterweise aber ist diese Bezeichnung, wirklich, diese Bezeichnung finden wir nur hier im ersten Johannesbrief und dann nur noch einmal im zweiten Johannesbrief und das war's. Das heißt, wir haben nur zwei Stellen in der Schrift, nur bei Johannes, in den beiden Briefen, 1. und 2. Johannes, die von einem sogenannten Antichrist sprechen und danach finden wir diesen Namen nicht. Wir finden diesen Namen weder bei Jesus. Wir finden diesen Namen auch nicht im Alten Testament, auch übrigens nicht bei Daniel und Hesekiel und diese klassischen Bücher, die gern herangezogen werden, um das zu belegen. Wir finden diesen Namen übrigens auch bei Johannes selbst nicht in der Offenbarung, steht nirgendwo Antichrist. Aber dieser Name Antichrist ist so groß und die Erwartung ist schrecklich und natürlich die Hoffnung, dass man das nicht erlebt, wenn er kommt, verständlich dann. Natürlich, wenn diese Person so grausam vor Augen gemalt wird, was sie alles anrichten tun wird, kein Wunder, dass die Christen natürlich glauben wollen, dass man vorher entrückt wird. Und das hat aber nichts mit biblischer Wahrheit zu tun, mit dem, was die Schrift lehrt, sondern mit der persönlichen Hoffnung und ein bisschen Feigheit. Ja, bloß, ich will das nicht erleben. Aber warum spricht Johannes darüber? Und noch eine Sache, wenn die Bibel uns nur an dieser Stelle, 1. Johannes, und dann, ich lese heute auch noch diesen Text, im 2. Johannesbrief, das nur an diesen Stellen erwähnt, dann ist es doch wichtig, dass wir diese Stellen verstehen. Denn wenn es nur an diesen Stellen erwähnt wird, dann bekommen wir hier auch eine wirkliche Definition von dem sogenannten Antichrist. Und das hat was mit einem Test zu tun. Das hat was mit dem Kontext zu tun, um zu prüfen, bin ich ein Kind Gottes oder bin ich kein Kind Gottes. Das hat was mit diesem Antichristen zu tun und nicht mit einer zukünftigen, irgendeiner Person, die so grausam auch sein mag, später in der Zukunft irgendwann auftauchen wird. Also, wenn diese Bezeichnung, und ich rede jetzt bewusst vom Namen, diese Bezeichnung Antichrist, wenn sie an dieser Stelle zum ersten Mal auftaucht, auftaucht, dann ist es so wichtig, dass wir diese Stelle richtig deuten, damit wir nicht die Dinge hineinlegen, unser Verständnis, sondern damit wir von der Schrift das heben, was und in welchem Kontext es uns gesagt wird. Was ist also das Thema? Um was geht es hier? Was ist der Test, der hier bestanden werden muss? Was wird überhaupt hier getestet in diesen Versen 18 bis 28? Und nochmal, inwieweit oder wie passt auf einmal dieser sogenannte Antichrist da in diesen Test hinein? Um was geht es hier eigentlich? Liest man diese Verse 18 bis 28 immer und immer wieder, also mehrmals, was ich ja immer wieder euch rate, das zu tun, dann wird man merken, dass sich immer etwas wiederholt. Nicht nur der Name Antichrist wiederholt sich da, sondern etwas, was durch die Verse sich hindurch immer wieder wiederholt, und durch diese Wiederholung wird deutlich, darum könnte es gehen. Was wiederholt sich? Hier taucht etwas auf, was sowohl in einer negativen Art und Weise uns gezeigt wird, wie auch in positiver Art und Weise. Und das hat was mit dem Test zu tun. Und es ist das Bleiben. Das taucht auf. Schaut mal mit mir Kapitel 2, Vers 19 zum Beispiel. Das ist die Rede von diesem Antichrist und den vielen. Von uns sind sie ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber sie blieben nicht, damit sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Woran erkennt man einen Antichrist oder eben kein, dass einer ein Antichrist ist oder kein Antichrist ist? Man erkennt es an dem Bleiben. Ob jemand bleibt oder nicht. Das ist das, worum es geht. Und da kommen wir schon unserem Test näher. Der Test testet, ob man bleibt. In negativer Weise wird gezeigt, wer bleibt nicht. Und Johannes nennt übrigens sie alle Antichristen. Es gibt ja nicht nur einen. Es gibt ja viele, die nicht bleiben. Und so bezeichnet er, so nennt er sie, und in diesem Kontext nennt er sie Antichristen. Diejenigen, die nicht bleiben. Im Gegensatz dazu nennt er die, die bleiben, Kinder Gottes. Er sagt, ihr. Er nennt sie Kinder Gottes und er spricht sie immer mit dem ihr, aber ihr, schaut mal mit mir im gleichen Kapitel, Vers 24. Also da kommt dieses ihr mit Ausrufezeichen. Ihr, was ihr von Anfang an gehört habt, bleibt in euch. Wenn es in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet ihr auch in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Seht ihr das? Dann geht's weiter. Und in dem Vater bleiben und Vers 27, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Am Ende vom Vers heißt es dann, so ist auch wahr und keine Lüge, und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm, Vers 28, und nun Kinder, bleibt in ihm. Also das wiederholt sich hier immer und immer wieder. Was ist das Thema? Das Bleiben. Und was wird getestet? Das Bleiben. Das ist, um was es hier in diesem Abschnitt geht. Also, der Test ist ein Bewahrungstest. Ich habe mir überlegt, wie nenne ich ihn? Weil das sprachlich ein Bleibetest könnte man auch nennen. Klingt ein bisschen komisch. Wir können es auch nennen Ausharrentest. Oder ein Festhaltentest, wie auch immer. Aber von der Intention, all das, die Bibel beschreibt oder dieses Wort oder diese Thematik oder diese Prüfung, was hier im Johannes mit Bleiben uns überschrieben wird oder dargestellt wird. Die Bibel redet von Ausharren. Die Bibel bleibt von Bewahren. Die Bibel redet von Festhalten. Das wird getestet. Wer bleibt? Wer hart aus? Wer hält fest? Wer widersteht? Wer geht nicht? Wer bleibt bis zum Ende? Das ist der Test, den hier wir haben. Also diejenigen, die bleiben, die erweisen sich als Kinder Gottes. Diejenigen, die nicht bleiben, erschreckenderweise erweisen sich als was? Antichristen. Oh, das ist hart, oder? Nicht irgendjemand, einer in der Zukunft. Entweder bist du ein Kind Gottes, dann bist du pro Christus. Oder du bist kein Kind Gottes, dann bist du Antichristus. Das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Test. Ich möchte an dieser Stelle schon mal etwas vorausschicken, bevor ihr gedanklich schon Dinge durchdenkt und prüft. Wenn Johannes sagt, die sind nicht geblieben, die sind bei uns nicht geblieben, darum sind sie Antichristen. Wer bleibt, ist kein Antichrist, wer geht, ist ein Antichrist. Um was geht es hier? Johannes spricht nicht das Bleiben zum Beispiel an einem Ort. Es ist nicht die Rede von das Verlassen zum Beispiel einer Ortsgemeinde. Es ist noch nicht mal die Rede Verlassen einer Kirche oder einer Institution oder Organisation, sogar Familie. Diese Stellen werden nicht nur in Bezug auf den Antichristen oft falsch gelehrt, auch missbraucht meines Erachtens. Dinge werden hineingelegt und daraus etwas gemacht, was die Schrift nicht sagt. Und dann heißt es, ja, der Antichrist, überall sieht man den Antichrist und man nennt ihn so. Aber da, wo der Antichrist definiert und erklärt wird, wird überhaupt nicht gesagt, um was es da geht. Also wird der Name von hier genommen und damit so viel verbunden, aber das, was es wirklich sagt hier, wird nicht berücksichtigt. So wird diese Stelle oft missbraucht, aber genauso wird sie geistig missbraucht gegenüber Kindern Gottes, die zum Beispiel eine Ortsgemeinde verlassen. Aus welchem Grund auch immer. Das kann sein Umzug, das kann sein familienbedingt, kann sein heiratbedingt, kann sein sogar geistliche Not bedingt. Das heißt, man sagt, da fühle ich mich geistlich nicht zu Hause oder da verhungere ich oder da fühle ich mich geistlich eher verwurzelt. Und dann, wenn Geschwister gehen, wird diese Stelle oft gebraucht und sagt, oh, die sind nicht von uns. Die sind abgefallen, übrigens in die Welt gegangen. Warum? Denn in der Bibel heißt es, wären sie bei uns geblieben, wären sie von uns. Also dadurch, dass sie gehen, zeigen sie, sie sind keine Kinder Gottes. Und gerade, und ich sage jetzt bewusst, sektierische Gemeinden und Strukturen missbrauchen diesen Text, um diesen geistlichen Druck aufzubauen. Und viele Geschwister, die würden gehen, gehen aber nicht, weil man sagt, oh, dann fällst du ab. Dann gehst du verloren. Weil es steht geschrieben. So darf man diese Stelle nicht gebrauchen. Darum geht es nicht. Hier geht es nicht darum, wenn jemand eine Gemeinde verlässt und sagt, oh, hier, das ist es. Darum, das ist nicht das Thema. Das ist auch nicht der Test. Wer bleibt in der Gemeinde? Ich rede bewusst Ortsgemeinde, okay? Wer in der Ortsgemeinde bleibt, egal was, wie lang da der besteht, wer in der Ortsgemeinde nicht bleibt, der ist nicht einer von uns und deswegen hat er sich offenbart. Oder Kirche, oder. Darum geht's hier nicht. Und diese Stelle dürfen wir so nicht missbrauchen. Das ist meines Erachtens geistlicher Missbrauch, der hier so betrieben wird. Aber an dem Bleiben, wenn das Bleiben an sich der vierte Test hier ist und an diesem Test erkennt man, ob man ein Kind Gottes ist, dass man Gewissheit hat, oder ob man eben ein Antichrist ist, und es an dem Bleiben erkannt wird, umso wichtiger ist es, dass wir verstehen, was ist mit diesem Bleiben gemeint. Wo bleiben? In was bleiben? Wo müssen wir bleiben? Wie gut, dass das Wort Gottes uns die Antwort gibt. Ich könnte dir meine Meinung sagen und sagen, aber so sehe ich es nicht. Dann sage ich, aber ich sehe das so. Das Wort Gottes sagt es und das ist eigentlich nicht komplex. Es ist ziemlich klar. Und dann werden wir schnell merken, um was es geht. Der Schlüsselvers bei all dem ist tatsächlich Vers 24, den ich schon gerade vorgelesen habe. Ich lese es nochmal aus dieser Perspektive vor. In was bleiben? Wo bleiben? Woran erkennt man, ob jemand ein Kind Gottes ist oder ein Antichrist? Ich sage das jetzt wirklich ein paar Mal bewusst, damit das Schockwellen auslöst und somit eine höhere Aufmerksamkeitsstufe hervorbringt. Kapitel 2, Vers 24. Was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Wo bleiben? In was bleiben? In einer Ortsgemeinde, in einer Kirche, in einer Organisation, in einer Sekte? Wo bleiben? Nein. Es ist bleiben in dem, was ihr von Anfang an gehört habt. Woran erkennt man ein Kind Gottes? Er hat das, was von Anfang an ihm als Evangelium gepredigt worden ist. Er hat es angenommen und er hat es nicht nur angenommen, er ist auch darin geblieben. Er ist nicht weitergegangen. Er hat es bewahrt. Er hat darin ausgeharrt. Er hat daran festgehalten, egal was kam. Das ist ein Kennzeichen eines Kindes Gottes. Er wird das, was von Anfang an, nicht später, nicht irgendwann mal dazu, er hat das, den anfänglichen Grund, der gelegt worden ist, der verkündigt worden ist, festgehalten. Erinnert euch, wie der erste Johannesbrief begann. Lest mit mir Kapitel 1, Vers 1. Was von Anfang an war, was wir gehört und was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, damit ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Wann bleibt die Freude vollkommen? Oder wie kommen wir zur Freude? In der Gewissheit des ewigen Lebens. So kommen wir. Von welchem Leben, ewigen Leben ist die Rede? Wie bekommt man das ewige Leben? Johannes sagt, was wir Aposteln, euch von Anfang an verkündigt haben. Darin ist das Leben, denn das Leben ist der Sohn Gottes. Und das, darin gilt es zu bleiben, nicht weiterzugehen. Nicht weiterzugehen, nicht zu verlieren, nicht wieder zurückzugehen, nicht zu vergessen. Wer in dem bleibt, was von Anfang an durch die Apostel verkündigt worden war, der erweist sich als ein Kind Gottes. Liebe Geschwister, so wichtig. Das heißt, bleiben in der apostolischen Lehre. Meine ich bewusst. Und wenn ich apostolische Lehre sage, dann bleiben in dem, was der Herr durch die Apostel offenbart und uns hat aufschreiben lassen. Bleiben in seinem Wort. Das bedeutet aber, bleiben in Christus und bleiben in Gott. Wer in der Lehre der Apostel bleibt, wer in seinem Wort bleibt, wer im Evangelium bleibt, der bleibt im Sohn und bleibt in dem Vater. Wer da nicht bleibt, wisst ihr, was er nicht mehr hat? Oder nicht hat, nicht mehr? Falsch, er hat es gar nicht. Er hat weder den Sohn und noch den Vater. Aber wenn er weder den Sohn noch den Vater hat, was hat er dann definitiv nicht? Kein ewiges Leben. Das ist der Punkt. Wer im Sohn und wer im Vater ist, der hat ewiges Leben. Wer nicht im Sohn und nicht im Vater ist, der hat es nicht. Das heißt, wer nicht in dem bleibt und wer darüber hinaus geht, er hat es nicht. Und das ist der Test. Der Test offenbart, wer wirklich ein Kind Gottes ist. Und das ist der, der in dem bleibt, was von Anfang an als Grundlage des Evangeliums, des ewigen Lebens gelehrt worden war. Das ist so wichtig. Wir haben ja drei Dinge schon gehört davon, oder? Was von Anfang an? Was wurde von Anfang an gepredigt? Du bist ein Sünder. Was wurde noch von Anfang an gepredigt? Stimme Gott zu, dass du ein Sünder bist. Bekenne es. Was wurde noch gepredigt von Anfang an? Dass nur in Jesus Christus und nur in seinem Blut du die Vergebung der Sünden hast und nur so du Zugang zum Vater hast. Das wurde von Anfang an gepredigt. Was wurde noch von Anfang an gepredigt? Dass wenn du Jesus wirklich erkannt hast als ein Erlöser, du ihn liebst und ihm nachfolgen wirst und in seinem Wort bleiben wirst. Du wirst das tun, was er sagt. Und was hat er gesagt? Liebt einander. Was? Das wurde von Anfang an permanent gepredigt und verkündigt. Und Johannes sagt, darin bleibt man. Kinder Gottes bleiben darin. Sie bleiben in diesem, und somit bleiben sie in diesem Leben. Jetzt muss ich ein Stück weitergehen und deswegen, als wir uns für diesen Gottesdienst vorbereitet haben und Lukas mit mir abgesprochen hat, auch mit dem Abendmahl und die Textlesung, wir haben gesehen, wie viel es so ineinander gelaufen ist und wie viel von dem, was wir verkündigt haben, gelesen haben, bezeugt haben, das hier mit hineingeht. Was bedeutet das Bleiben? Nochmal, heute führe ich euch nur in diesen Abschnitt hinein und dann gehen wir jeweils durch drei Punkte durch diesen Test durch und machen drei Grundsatzfragen, werden wir da behandeln, aber heute nur eine Hinführung zu diesem Test. Was bedeutet das Bleiben? Liebe Geschwister, ich habe für mich persönlich habe ich gesagt, das ist ein Langzeittest. Kennt ihr Langzeittests? wird ein neues Produkt eingeführt, keine Ahnung. Etwas wird eingeführt, dann erweist sich, ob das wirklich was taugt, ob das wirklich echt ist. Wenn ein Langzeittest durchgeführt wird. Ich kann mich erinnern, jetzt wird ein neues Auto eingeführt. Lasst mich jetzt bei den Männern kurz mal sie abholen. Da komme ich gleich zu den Frauen. Ein Auto wird eingeführt, neues Modell. Und dann fahren sie auch hier bei uns in Gemünzlich ganz oft ganz komisch so mit beklebt. Und wenn sie so ganz komisch beklebt sind, dann weiß man, das ist ein Testfahrzeug. Und warum fahren sie die ganze Zeit? Man kann nicht einfach ein Auto auf den Markt bringen und sagen, jetzt ist es da. Es braucht einen Langzeittest. Und dieser Langzeittest zeigt nämlich, ob die Qualität gut ist oder nicht. Liebe Geschwister, der Langzeittest, das heißt genug Kilometer fahren. Unter verschiedenen Umständen. Die fahren nach Schweden und Norwegen, die fahren da, wo es Eis ist, die fahren in die Wüste, wo es heiß ist. Unter allen Umständen muss die Technik halten. Wenn sie nicht hält, ist es ein Billigprodukt. Und oft eine Fälschung. So, dieser Langzeittest unter den schwierigsten Umständen, unter Bedrängnissen zeigt, ob das wirkliche Qualität, ob da eine Marke von, ich will jetzt keine nennen, ja, ob das wirklich würdig wäre, dieses Zeichen zu tragen. Keine Ahnung, ich verstehe, was ich meine. Wichtig ist dabei, der Test macht nicht das Fahrzeug. Das Fahrzeug wurde vorher gemacht, entwickelt, hergestellt, auf die Straße gebracht. Das Fahrzeug fährt nicht und dann wird es immer besser, besser, besser und irgendwann mal kommt es an. Nein, das Fahrzeug fährt und der Test zeigt, ob es nämlich echt ist oder nicht, ob das wirklich ein Auto ist oder nur so aussieht. Für die Frauen, ich weiß nicht, ob ich da jetzt mir einen Gefallen tue. Von einiger Zeit kam von einer gewissen Möbelfirma eine Werbung, so mit gelb-blau ungefähr. Und da, ich weiß nicht, ob ich noch daran erinnere, vielleicht guckt ja kein Fernseher, ich weiß ja nicht. Da war so eine Werbung, dann haben sie gezeigt, wie qualitativ gut diese Marke ist. Zum Beispiel Küchen. Das ist jetzt ein bisschen klischeehaft, gell, Frau, Entschuldigung. Ich selber stehe in der Küche, von daher. Und dann wird gezeigt, wie so ein Roboter eine Schublade tausende Mal Tag und Nacht immer eine Schublade aufzieht, zuzieht. Und nach wie vielen Tagen und wie vielen Nächten und Stunden, die Schublade funktioniert immer noch, der Verschluss schließt und der Einzug funktioniert. Und dann sagt man, Qualität. Durch diesen Test wird nicht die Schublade besser, sondern es zeigt, es ist wirklich Qualität. Das gleiche mit so einem Roboter, der den Schaukelstuhl immer nach unten gedrückt hat. Nach einer Weile, die Federung funktioniert immer noch, man kann immer noch schaukeln. Ich belasse es jetzt dabei. Ja, ich rede jetzt nicht über die Medikamente, Pharmaindustrie, Langzeittests, Nebenwirkungen, all diese Dinge. Ihr versteht, was ich meine. Etwas, das wirklich echt ist, funktioniert, erweist sich in einem Langzeittest. Es erweist sich nicht in einer kurzen Präsentation, Begeisterung, äußerlichen Schein. Sieht aber gut aus, wunderbar, nehme ich. Sondern wenn es über die Dauer hin immer noch das Gleiche ist, immer noch die gleiche Wirkung hat, immer noch die gleiche Funktion beibehält, das ist echt. Und übrigens, da zeigt sich oft der Unterschied von einer Fälschung. Die mag nach außen genauso gut aussehen, aber die Fäden reißen ziemlich schnell, die Qualität verblasst und. Oder es fährt vielleicht nur noch ein paar Kilometer, dann war es das. Ihr merkt an dem Langzeittest, eben an der Bewahrung, an dem Bewähren, ob etwas echt ist. Und genau so verhält sich das mit Christusbekenner. Nicht jeder, der euphorisch sagt, jawohl, bin dabei. Ich glaube auch, finde ich gut. Nicht jeder, der mit seinem Mund bekennt, Herr, ist automatisch ein Wiedergeborener, ein Kind Gottes, der sich seines ewigen Lebens gewiss sein kann. Sondern eben in der Prüfung, eben in dem Test, und zwar eben in einem Langzeittest, unter verschiedenen schwierigen Umständen, mal heiß, mal kalt, mal intensiv, mal holprig, mal bequem, aber alle Phasen werden durchgelaufen und dann sagt man, jawohl, das ist echt. Erst die Bewährung offenbart, ob jemand ein Kind Gottes ist oder ob das wirklich nur ein Bekenntnis ist. Ich bemühe dieses Gleichnis von Jesus wieder, das ihr kennt und ich schon oft zitiert habe. Das ist das Gleichnis vom vierfachen Ackerboden, oder? Ihr erinnert euch, muss ich an dieser Stelle nicht nochmal aufschlagen, falls ihr es nachlesen wollt. Matthäus Kapitel 13, Jesus spricht von verschiedenen Ackerböden. Es gibt insgesamt 4, die er erwähnt. Beim ersten Boden, da passiert gar nichts. Aber dann gibt es erstaunlich andere Böden, bei denen fällt es und auf einmal sprießt es auf und das sieht aus, Blüten und Blumen und was weiß ich. Und man denkt, jawohl, es lebt, es ist echt. Und dann redet Jesus und sagt, aber komm Bedrängnis, es kommt Schwierigkeit und es verdorrt. Es hat keine Wurzeln, es bleibt nicht, nichts Bleibendes. Das heißt, nicht das Aufblühen, nicht die äußere Darstellung ist es entscheidend, sondern ob es Wurzeln hat, ob es wirklich verwurzelt ist, ob es wirklich echt ist, ob es wirklich am richtigen Ort ist. Und dann sagt Jesus, dass der richtige Boden derjenige ist, der es nicht nur hört, sondern auch versteht und Frucht bringt. Das ist übrigens nur einer, das ist der 4. Boden. Alle anderen, sagt Jesus, sind nicht echt. Sie mögen sich so geben, sie mögen so erscheinen, sie mögen das sogar vielleicht so bekennen, aber sie sind es nicht. Liebe Geschwister, ich persönlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich freue mich über jedes Bekenntnis. Wenn jemand das Wort hört, die Predigt, die Bibelstunden, die Zeugnisse, was auch immer, und dann mir eine Antwort gibt und begeistert ist, dann sage ich ja nicht, oh voll schlecht oder mach. Ich freue mich erstmal automatisch. Ich freue mich mit jedem, der sagt, ich glaube an Jesus oder ich bin zum Glauben durchgerungen. Ich persönlich gehe nicht vom Schlimmeren aus. Ich sage nicht, oh, das weiß ich nicht. Oh, nimm den Mund nicht zu voll. Nein, mache ich nicht. Ich freue mich, ich umarme und bin glücklich darüber. Es gibt wenig Freuden in meinem Leben, die gleichwertig sind, wenn ein Mensch ein Kind Gottes wird. Es gibt wenig Glück in meinem Herzen, das gleich beschreibend wäre, das mitzuerleben, wenn Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden. Von daher gehe ich aber trotzdem im Wissen, dass nicht jede Begeisterung und nicht jeder Freudensprung und auch nicht jede Frucht, das heißt Mitarbeit und Einsatz, automatisch sagt, das ist ein wahres Kind Gottes. Das ist noch kein Zeugnis. Es ist ein Indiz, würde man das sagen, aber es ist kein Beweis. Es ist nur ein Indiz. Liebe Geschwister, auf das Ausharren bis zum Ende kommt es an. Das ist der Punkt. Wir haben es heute gesungen in ein paar Lieder, ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist. Bis ans Ende. Ausharren bis zum Schluss. Langzeittest. Das ist ein Test, der wahre Kinder Gottes offenbart. Nochmal, ich sage es jetzt nochmal, um euch da nicht auf eine falsche Spur zu bringen. Ausharren, durch Ausharren werden wir nicht gerettet. Ausharren offenbart, ob jemand echt ist. Das heißt, wenn jemand in Bedrängnissen, in Hitze und in Kälte, wenn jemand durchhält, dann weiß man, oh, er ist ein Kind Gottes. Nicht, okay, ich muss durchhalten, sonst bin ich kein Kind Gottes. Das ist nicht die Botschaft. Der Test testet, bist du's. Der Test macht, die Worte sagen, so wirst du's. Entweder du bist es oder du bist es nicht. Woher weißt du es? Wie kannst du eine Gewissheit bekommen? Wie kannst du Freude dann empfinden, wenn du durch Leiden hindurch, wenn du durch Schwierigkeiten hindurch immer noch bei Christus bleibst, immer noch im Wort bleibst, in dem Evangelium bleibst und dich nicht abbringen lässt, festhältst, egal wie schwierig und wie verführerisch die Alternativen angeboten werden. Wenn du bei dem bleibst, was du von Anfang an empfangen hast, obwohl so viel Bedrängnis erlebt hast, obwohl so viel Versuchung erlebt hast, obwohl so viel Verwirrung und Verführung erlebt hast, und da kommt unser Kontext des Antichrists. Und du trotzdem sagst, nein, Jesus allein genügt mir. Seine Gnade genügt mir. Wenn du daran bleibst, dann offenbarst du dich als Kind Gottes. Da kannst du durchatmen und sagen, oh, dann bin ich's. Der Test soll dir zeigen, du bist es, wenn du bleibst. Bleiben tun wir nicht aus uns, oder? Was hat Jesus zu Petrus gesagt? Oh, dreimal wirst du verraten. Das geht so schnell, Petrus. Mit dir in den Tod. Vorher sagt Jesus, wir haben es gelesen, Lukas-Evangelium. Dann sagt Jesus, weil ihr mit mir in meinen Bedrängnissen ausgeharrt habt, hat er ihn vorher gesagt. Dann sagt er, Petrus, du wirst mich verleugnen. Petrus sagt niemals und Jesus sagt, weil ich für dich bete, wirst du bleiben. Weil ich für dich bete, weil du meiner bist, Petrus. Ihr hart aus, ihr bleibt nur aus einem Grund. Ich setze mich für euch ein. Ihr seid meine. Woher weiß Petrus, dass er sein ist? Dass obwohl er so Jesus verleugnet hat, Jesus ihn wieder zu sich zurückgezogen hat, bewahrt hat. Das war ein Test. Oh, Petrus war seiner. Liebe Geschwister, ich möchte euch auf ein, zwei Dinge hinweisen und ein, zwei Bibelstellen kurz aufzeigen. Geht mit mir in den Hebräerbrief. Dieser Brief ist voll davon. Ein, zwei Hinweise. Ich möchte das mit der Schrift kurz belegen. Hebräerbrief, Kapitel 3. Ich habe in der Bibelstunde am Mittwoch nur einen Teil von dem Satz gelesen und gesagt, dass ich ihn heute zu Ende lesen werde. Ich habe es auch gleich gefunden. Hebräer 3, ab Vers 5. Dort heißt es, und Mose war zwar in seinem ganzen Haus als Diener treu, zum Zeugnis von dem, was verkündigt werden sollte. Christus aber als Sohn über sein Haus. Also Mose hat ein Haus gebaut nach dem Gesetz und mit allem, was dazugehörte. Und Mose war treu. Christus übrigens auch, er baut auch ein Haus. Nicht mehr nach dem Gesetz, nach der Gnade. Und er sagt, und auch er ist treu, und er sagt, Christus baut sein Haus. Und dann kommt so eine herrliche Aussage, sein Haus sind wir. Wer gehört alles zu diesem Haus? Wer wird von Jesus auferbaut? Wer darf Anteil haben an diesem neuen Haus? Und hier steht es, wenn wir Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Wer gehört zu dem Haus des Christus? Wer bis zum Schluss festhält? Und zwar an was? An Mose? An den Schatten und Bildern? Nein. Schaut mal, hier heißt es, an der Freimütigkeit und dem Ruf der Hoffnung. Welche Hoffnung? Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wer an Christus bis zum Schluss festhält, der offenbart, dass er zu diesem Haus dazugehört. Nicht das Haus, das Halten an Christus macht mich zum Haus. Dadurch wird man offenbar, man gehört zu diesem Haus. Das wird bestätigt, wenn ihr in Hebräer 6 geht. Und mit mir ab Vers 11 lest. Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer, die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise. Er sagt, wir wünschen sehr, er redet übrigens vorher, hat er davon gesprochen, wer abfällt, wer nicht wirklich dazugehört. Und jetzt redet er und sagt, ihr aber, ihr seid anders. Und wir wünschen, dass das bewiesen wird, dass das offengelegt wird, dass das echt ist. Und dann sagt er, dass jeder von euch denselben Eifer, die volle Gewissheit, welche Gewissheit? Der Hoffnung auf Christus allein, dass ihr bis zum Ende das beweist, dass ihr daran festhaltet und nicht zurückkehrt zu den Schattenbildern, zum Opfern, Gesetz und Werken. Das ist das Problem der Hebräer gewesen. Haltet fest an Christus, und zwar bis zum Ende. Denn das, wir hoffen, dass ihr das beweist, dass ihr echt seid. Nicht nur bekennt, dass ihr es wirklich seid. Woran erkennt man? Haltet durch. Und dann Vers 12. Damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißung erben. Wie bekommt man das Erbe? Aus Glauben und Ausharren. Warum? Weil der Glaube wird erprobt. Welcher Glaube wird erben? Der ausharrt bis zum Ende. Denn alles andere ist kein Glaube. Wenn der Glaube da scheitert und man zurückkehrt und das verlässt. Und in dieser Weise immer und immer wieder bezeugt in der Hebräerbrief, Kapitel 10 vielleicht noch, das ist ein guter Abschnitt, um das zu zeigen, Kapitel 10, ab Vers 35. Werft nun eure Zuversicht nicht weg. Es ist etwas, was wir nicht wegwerfen sollen. Das Festhalten, Bewahren. drin bleiben. Gebt das nicht auf. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig. Bleiben habt ihr nötig. Hebräer, bleiben, nicht abweichen. Damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. So bekommt man die Verheißung. So im Ausharren, im Bleiben in dem Evangelium. Vers 37, jetzt, schaut mal. Denn noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wer aus Glauben lebt und zwar bis zum Ende im Glauben an Jesus Christus bleibt, der wird erben. Aber jetzt schaut mal, er zitiert eine andere Stelle. Wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wenn jemand nicht bleibt, wenn jemand sich zurückzieht, wenn jemand sich abwendet, wenn jemand das verlässt, dann wird meine Seele an ihm kein Wohlgefallen haben. Dann wird es nämlich deutlich, er ist nicht meiner. Das Bleiben offenbart, ob jemand ein Kind Gottes ist oder nicht. Ausharren. Hebräerbriefschreiber schreibt in Vers 39, wir aber sind von denen, die nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Wir bleiben. Wir gehören nicht zu denen, die das alles preisgeben, verführt werden durch Lehren, durch falsche Propheten, durch sogenannte Antichristen, die uns ein anderes Evangelium darbringen, die uns auf einen anderen Grund stellen, die etwas anderes lehren, als was von Anfang an gepredigt worden ist. Wir gehören nicht zu diesen. Wir gehören zu diesen, die aus Glauben ihre Seelen gewinnen werden, das ewige Leben empfangen werden. Und zwar aus Glauben allein. Nicht, wir weichen nicht. Kinder Gottes weichen nicht. Sie bleiben, sie stehen. Sie gehen nicht rechts, sie gehen nicht links. Sie verlassen nicht, sie bleiben in dieser Wahrheit. Gedanklich nehme ich euch nur in den Römerbrief hinein. Kapitel 5 kennt ihr doch, oder? Dass Paulus darüber spricht, über diese Hoffnung, die wir haben. Und er sagt, diese Hoffnung wird doch nicht zuschanden werden, wird uns nicht zuschanden werden lassen. Aber was sagt er? Er sagt doch, dass Bedrängnisse was bewirkt? Wisst ihr noch? Ausharren. Erst im Langzeittest, in den Schwierigkeiten, zeigt sich, ob wir in dem bleiben oder nicht, ob wir wirklich das glauben oder nicht. Ob egal, was auf uns zuströmt, wir sagen, nein, darauf stehe ich. Aber dann sagt er, aber das Ausharren bewirkt Bewährung. Was meint ihr damit? Das Ausharren zeigt, du bist echt. Das Ausharren bestätigt, ob du ein Kind Gottes bist oder nicht. Das Dranbleiben. Ihr kennt bestimmt diesen Abschnitt, der übrigens ganz oft falsch zitiert, gesungen und belegt wird. 2. Timotheus 2, Vers 12 heißt es, wenn wir mitleiden, werden wir mitherrschen, oder? Wenn wir ausharren, werden wir mitherrschen. So, wenn wir ausharren, werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, was steht da? Wird er uns verleugnen, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Liebe Geschwister, oft heißt es, dass es Gott ist treu. Wenn wir verleugnen, er verleugnet uns nicht. Und dann wird diese Stelle zitiert und gelesen. Nein, wir müssen alles lesen. Ausharren? Ja, dann offenbaren wir uns als die, die dazugehören. Wenn wir aber Jesus verleugnen, wenn wir ihn verleugnen, die Grundlage unserer Errettung verleugnen, wird er sagen, egal, du bist trotzdem gerettet. Nein, dann wird er uns verleugnen. Dann gehören wir nicht zu ihm. Denn er kann sich nicht verleugnen. Er steht zu seinem Wort. Dass Rettung allein nur aus Glauben in Christus Jesus zu finden ist. Wer dieses Fundament verlässt, wer das Zeugnis verleugnet, hat keine Grundlage, hat weder den Vater noch hat er den Sohn. Ich möchte euch nur eine Stelle vorlesen, also Matthäus 24. Und das abzuschließen. Matthäus 24. Jesus redet eben in der Endzeitlehre, die wird für uns wichtig sein, wenn wir später über diese ganze Thematik des Antichristen nachdenken und das einordnen in diesen Test. Jesus redet in der Endzeitlehre und dann sagt er Folgendes, ich lese ab Vers 10. Und schaut mal, wie das in unseren Kontext und in unsere Stelle hineinpasst. Und dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und einander hassen. Schaut mal, wo ist da die Liebe? Wo ist die Geschwisterliebe? Die werden einander hassen, einander verleugnen, beschuldigen, überliefern. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Es wird eine Verführung geben, sagt Jesus voraus. Und dann sagt er was? Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Was wird nicht mehr da sein? Das Gebot Jesu, liebt einander. Nein, sie werden sich überliefern. Warum? Weil sie auf die falschen Propheten hören werden. Und dann heißt es, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Jesus sagt, wer ausharrt bis ans Ende, trotz der Verführungen, trotz dieser, all den Angriffen, trotz der Lieblosigkeit und der Hingabe und Verleumdung, wer immer noch bis zum Ende an dem Evangelium festhält, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf den ganzen Erdkreis. So. Liebe Geschwister, auf das Bleiben kommt es an. Das Dazukommen, eine Sache. Das Annehmen, ja, auf das Bleiben in der Wahrheit in Christus kommt es an. Liebe Geschwister, nicht der ist ein Antichrist, der so eine grausame, teuflische, endzeitliche Schreckensgestalt ist. Nicht der ist ein Antichrist. Und übrigens ist es nicht nur einer. Denn viele Antichristen sind jetzt schon in der Welt, sagt Johannes damals. So, es gibt nicht nur einen Antichristen, es gibt viele. Und jetzt sage ich euch, nicht der ist ein Antichrist, der eben diese Zukunftsgestalt ist, sondern der ist ein Antichrist, der nicht in der Wahrheit bleibt. Der nicht in Christus bleibt und somit nicht in dem Vater bleibt. Der nicht in dem Evangelium bleibt. Der nicht in dem bleibt, was von Anfang an durch die Apostel verkündigt worden ist. Versteht ihr, warum Johannes sagt, von uns sind sie ausgegangen? Von wo? Wenn er sagt, von uns, von wem? Von den Aposteln. Von ihrer Lehre. Von dem, was gepredigt und verkündigt worden, als Grundlage gelegt worden. Das haben sie verlassen. Und haben sich als die erwiesen und offenbart, was sie sind. Nämlich Antichristen, nicht Prochristen. Das ist er. Im Gegensatz zu den vielen Antichristen bleiben die wahren Christen in der Wahrheit. Sie kennen die Wahrheit. Sie können unterscheiden von der Lüge. Sie wissen, das ist Lüge, das ist die Wahrheit. Sie wissen, was die Wahrheit ist. Und wisst ihr warum? Weil der Geist Gottes in ihnen ist. Er lehrt sie. Er gibt ihnen Zeugnis. Er bestätigt das. Sie können sofort unterscheiden, sagen, das ist ein falsches Evangelium. Das ist nicht das, was uns verkündigt worden ist. Liebe Geschwister, kurzes persönliches Zeugnis. Das sage ich wirklich mit schmerzhaften Herzen, mit traurigen Herzen. Ich habe nicht nur ich persönlich, sondern ich kenne auch viele, die das erlebt haben. Über die Zeit der Jahre des intensiven Lehrens, Predigen, Dienens in Gemeinden, nicht nur in einer, in Gemeinden, Menschen erlebt, die begeistert waren, die angetan waren, die interessiert waren, die kamen, die saßen, haben ihre Bibel mitgebracht, mitstudiert. Und es verging eine Zeit und es kamen Bedrängnisse und Verführungen. Und wisst ihr, was mit denen passiert ist? Die sind gegangen, sind nicht geblieben. Das sage ich wirklich, wirklich mit Schmerzen, Herzen. Menschen können aus verschiedenen Gründen sich auch übrigens fürs Evangelium interessieren. Sie sitzen vielleicht da, hören eine Auslegung und sagen, so habe ich es noch nie gehört, interessant. Und ihr Intellekt wird gekitzelt. Es fordert sie heraus und sagt, das war ein interessanter Zugang zu der Bibel, mal was ganz Neues. Es macht ihnen Spaß. Hat noch lange nicht damit zu tun, dass der Geist ihnen Zeugnis gibt, dass es die Wahrheit ist. Viele können aus, jahrelang hören sie irgendeine Botschaft, das ist langweilig für sie. Dann kommt jemand anders und sagt, hey, lass uns mal die Bibel so lesen. Und dann haben sie Freude daran. Aber wisst ihr, wie lange? Nur eine Zeit. Dann ist das Neue wieder alt. Und das ist dann nicht mehr interessant. Und das ist nicht mehr spannend. Dann ist das alt. Dann suchen sie nach was? Neuem. wieder einen neuen Zugang, wieder neue Erkenntnis, die sie herausfordert, intellektuell. Und sie bleiben nicht, sie gehen. Andere sagen, oh, endlich einer, der unsere Tradition mal über den Haufen wirft, das gefällt mir. Immer noch kein Grund für eine Kindschaft. Man nimmt bestimmte Lehren an, nur weil man die alten Traditionen damit über Bord wirft. Kein Beweis. Andere sagen, oh, das ist eine bessere Argumentation, bessere Exegese, besseres Griechisch und Hebräisch. Das gefällt mir. Immer noch kein Beweis. Man kann aus verschiedenen Gründen sich dem Evangelium anschließen. Man kann aus verschiedenen Gründen Christus bekennen. Aber es zeigt sich, ob jemand in der Lehre bleibt, wenn auf einmal eine andere Argumentation kommt, eine andere Auslegung, eine andere Position. Aber man nicht sagt, aber das haben wir anders gelernt oder aber der Wille hat es gepredigt, sondern der Geist Gottes gibt deinem Geist Zeugen und sagt, das ist die Wahrheit, das ist nicht die Wahrheit. Das ist Lüge, das ist Evangelium. Der Geist gibt euch Zeugnis und nicht, was hat er nochmal gesagt? Was steht da eigentlich noch da? Keine Ahnung. Wir glauben doch was anderes. Nein. Sind wir vom Geist Gottes gelehrt, ja oder nein? Ist es der Geist, der uns lehrt, ja oder nein? Denn die Kinder Gottes haben den Geist und sie kennen den Unterschied zwischen Lüge und der Wahrheit. Wer aber den Unterschied nicht kennt und jedem Wind der Lehre hinterherläuft, wisst ihr, was er offenbart? Er ist ein Antichrist, denn er hat den Geist Christi nicht. So erschreckend und verurteilend das sein mag, ist es wahr und ernst, sehr ernst. Kinder Gottes werden dadurch offenbart, dass sie, obwohl sie verführt werden durch falsche Propheten, durch viele falsche Christusse, die gekommen sind, die aus ihrer eigenen Mitte aufgestanden sind, gegangen sind, sie laufen ihnen nicht hinterher. Sie gehen da nicht mit. Sie bleiben, weil sie die Wahrheit kennen. Sie kennen nicht nur den Vater, sie kennen nicht nur den Sohn, sie kennen die Wahrheit und sie kennen die Lüge. Und darum bleiben sie. Warum hat Johannes das geschrieben? Darf ich euch nur die letzte Stelle vorlesen? 1. Johannes, damit wir wieder beim Johannes enden, da wo wir gestartet sind. 1. Johannesbrief, Kapitel 2 nochmal. Schaut euch mal den Vers 26. Warum dieser Abschnitt? Warum dieser Test? Da steht's. Dies habe ich euch im Blick auf die geschrieben, die euch verführen. Darum diese Verse, darum dieser Test. Es findet eine Verführung statt. Vom Antichristen. Und nicht nur von einem, von vielen Antichristen. Und die hat schon stattgefunden vor 2000 Jahren. Die wird nicht erst kommen, wenn irgendwann mal. Die ist schon längst da. Und warum ist das notwendig sogar? Warum erlaubt Christus das? Damit die Echten sich offenbar werden, bewährt werden. Test. Das ist ein Langzeittest. Es braucht viele Antichristen, damit die Kinder Gottes geprüft werden, ob sie die Wahrheit kennen. Denn nicht nur, wenn einer etwas sagt, sondern wenn der auch noch was sagt und der auch noch was sagt und der auch noch was sagt. Aber man sagt, aber ich kenne die Wahrheit, egal wie viel ihr sagt. Das ist der Langzeittest. Erst an den vielen falschen Propheten, an den vielen Antichristen offenbart sich, ob man die Wahrheit kennt, die eine Wahrheit in Christus Jesus. Möge Jesus Christus diesen Test gebrauchen, um uns Gewissheit zu schaffen, dass wir die Wahrheit kennen und nicht die Lüge, der Lüge nicht glauben. Dass wir den Geist Gottes wirklich in uns haben und dass er selbst unser Lehrer ist. Amen.